Wir fahren heute Morgen weiter, nachdem wir gestern das Vorwort des Johannesevangeliums betrachtet haben, nämlich die Verse 1 bis 18 in Kapitel 1. Und ich möchte gerne noch darauf zurückkommen und noch gewisse Details hinzufügen, bevor wir dann weitergehen. Und zwar ist es so, wir haben gestern gesehen, das Johannesevangelium bezeugt gleich am Anfang, im ersten Satz, dass der Jesus, der Sohn Gottes, der Ewige ist. Im Anfang war das Wort, und wir haben gesehen, das bedeutet, dass der Jesus hier das Wort genannt wird, und das bedeutet auf dem jüdischen Hintergrund, dass er der Memra Dadonai ist. So wird der ewige Jahwe immer wieder in der aramäischen Übersetzung in der Rabbinerbibel genannt, das Wort des Herrn. Und wir haben gesehen, dass er es ist, der alles erschaffen hat. Johannes 1, Vers 3, alles kam durch dasselbe, also durch das Wort, ins Dasein. Er selber ist ewig, denn es gibt nicht eines von allem, was ins Dasein gekommen ist, das nicht durch ihn ins Dasein gekommen ist. Und somit ist er selber ewig. Und wir haben gesehen, das gewaltige Wunder wird uns bereits in Johannes 1 eröffnet. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Unbegreifliche, dass der Gott, der das ganze Weltall erfüllt, wie Jeremia 23 sagt, ich erfülle den Himmel und die Erde und auch im Jenseits ist. Nicht wahr? In Jesaja 57 wird gesagt, dass Gott im Heiligtum, in der Höhe wohnt, das ist im Jenseits. Also Gott ist überall da, im Diesseits. Paulus erklärte das so in seiner Rede auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17. In ihm leben und weben und sind wir. Gott ist überall. Man kann Gott unmöglich entfliehen. Und auch bei den entferntesten Galaxien des Weltalls, er ist da. Aber er ist nicht nur überall da im Weltall, sondern ist auch im Jenseits. Wenn man das ganz gescheit sagen will, würde man das so sagen. Gott ist der immanente und der transzendente Gott. Immanent bedeutet, dass er überall da ist in der Schöpfung. Aber selber natürlich nicht Teil der Schöpfung ist. Das ist ganz wichtig. Hinduismus sagt, alles ist göttlich. Und die Bibel sagt, nichts ist göttlich. Denn Gott hat, ich meine von dieser Schöpfung, Gott hat die Schöpfung gemacht, aber die Schöpfung ist nicht Gott. Und darum wird ja schon im ersten Vers unterschieden zwischen Schöpfung und Gott, so wie wir unterscheiden zwischen Subjekt und Objekt. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott ist das Subjekt im Satz, der Handelnde. Aber Himmel und Erde, das ist die Natur, die Schöpfung, ist Objekt. Der Hinduismus sagt, das ist dasselbe. Himmel und Erde ist Gott, beziehungsweise das Göttliche. Und die Bibel sagt, nein, Gott ist Gott und er hat alles erschaffen. Aber er ist überall in der Schöpfung gegenwärtig. Man kann ihm nirgends entfliehen, aber er ist auch im Jenseits und das bedeutet transzendent. Das heißt jenseitig von dieser Schöpfung. Und da merkt man vielleicht auch schon, im Hinduismus wird ja sehr oft gesprochen von transzendenter Meditation. Das stimmt überhaupt nicht, denn im Hinduismus kennt man gar keine Transzendenz. Für sie gibt es nur einfach die Natur. Und das ist gleich Gott. Und darum sagen die Hindus, wir seien auch Gott. Denn wir sind ja Teil der Schöpfung. Und man müsste das nur noch entdecken. Aber es ist so, wenn sie sagen von transzendenter Meditation, es gibt gar nichts jenseits davon. Ja, das ist schon alles. Aber der Gott der Bibel ist wirklich da in der ganzen Schöpfung und er ist auch jenseits. Und dennoch haben wir gestern gesehen, obwohl Salomo sagen muss bei der Einweihung des Tempels in 1. Könige 8, 27, Der Himmel, der Lufthimmel und der Himmel, Himmel, das Weltall, vermögen dich nicht zu fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe. Und trotzdem haben wir Johannes 1, Vers 14 gestern betrachtet. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt möchte ich eben nochmals zurückkommen auf Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und nun, dieses Wort kundmachen, griechisch exegeomai, das heißt kundmachen, auslegen, erläutern, erklären. Und da greift Johannes zurück auf eine ganz wichtige Stelle im Alten Testament über den Messias in Hiob 33. Der jüngste Freund von Hiob, Elihu, spricht über den Messias, der sich über den verlorenen Menschen erbarmt. Es heißt in Hiob 33, Vers 23, wenn es nun für ihn, für den verlorenen Menschen, einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube fahre. Ich habe eine Sühnung zustande gebracht. Hier ist von dem Messias die Rede, der einmal kommen wird und sagen wird, ich habe eine Sühnung zustande gebracht. Ein Erlösungswerk. Und dieser Erlöser wird genannt ein Gesandter, ein Ausleger, einer aus tausend, der den Menschen kundtut, was eben Gerechtigkeit ist. Und nun, das ist genau der Herr Jesus. Er ist der Gesandte. Wir haben gestern gesehen, der Memra d'Adonai, also das Wort des Herrn. Das ist die gleiche Person im Alten Testament, die auch genannt wird der Engel des Herrn. Zum Beispiel 1. Mose 16 haben wir angeschaut. Und Engel bedeutet einfach der Gesandte des Herrn, der aber, wie wir gestern gesehen haben, der Herr ist, der Ewige. Hagar nennt ihn den Herrn, du bist der Gott, der sich schauen lässt. Und da wird klar gemacht, der Gesandte des Herrn, der Gesandte Jahwes, ist selber auch Jahwe, der Ewigseiende und Unwandelbare. Aber er ist gesandt. Und hier haben wir ihn auch. Wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt. Und jetzt wird er hier genannt, einen Ausleger. Und das entspricht genau Johannes 1, Vers 18. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht oder ausgelegt. Der Herr Jesus ist Mensch geworden, um Menschen zu erklären, zu erläutern, auszulegen, wer Gott ist. Dieser Gott, von dem wir gestern gesehen haben, 1. Timotheus 6, Vers 16, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Also kein Geschöpf kann zu Gott kommen. Der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Und hier wiederholt das Johannes auch in diesem Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber eben der einzige Sohn, er hat ihn kundgemacht. Er ist dieser Ausleger, dieser eine aus tausend, das bedeutet ein Einzigartiger, ein Unvergleichlicher. Und genau das drückt übrigens der Ausdruck aus, der eingeborene Sohn oder der einzige Sohn. Oder man kann auch monogenes übersetzen mit der Einzige in seiner Art. Es gibt keinen wie er. Und er ist gekommen in diese Welt, um uns zu zeigen, wer Gott ist, ihn auszulegen. Und Nun gehen wir weiter und schauen uns die Struktur des Johannesevangeliums an, und zwar gemäß der zeitlichen Abfolge. Darum habe ich das genannt Chronologiestruktur. Und unter diesem Gesichtspunkt besteht das Johannesevangelium aus 7 Teilen. Das Vorwort, Kapitel 1, 1 bis 18. Und dann werden wir sehen, der zweite Teil umfasst Kapitel 1, Vers 19 bis zum Ende von Kapitel 4. Und diese Ereignisse sind gruppiert um das Passa im Jahr 29 herum. Dann kommt Kapitel 5 als dritter Teil. Und dieser dritte Teil ist gruppiert um das Laubhüttenfest im Jahr 30 herum. Und dann kommt wieder ein ganz neuer Teil, Teil 4. Das ist Kapitel 6 im Johannesevangelium. Und das ist gruppiert um Passa im Jahr 31. Der fünfte Teil umfasst die Kapitel 7 bis 10. Und diese Ereignisse und diese Erzählungen sind gruppiert um Laubhütten 31 herum. Wobei, es gibt dann noch einen kurzen Abschnitt ganz am Schluss von diesem Teil, in Kapitel 10. Das ist gruppiert, das ist datiert auf Chanukka 31. Aber das gehört ganz nahe zusammen, das werden wir noch genauer sehen. Das Chanukka-Fest, das Tempelweihfest, das findet man ja nirgends im Alten Testament. Denn das Alte Testament umfasst die Bücher, geschrieben von Mose bis Malachi, 400 vor Christus. Mose, Auszug aus Ägypten, 1606 vor Christus, nach strikter Chronologie. Der letzte, 400 vor Christus. Aber das war im 2. Jahrhundert vor Christus, als die Makkabäer das Tempelweihfest eingeführt haben. Ich erwähne das mal so, ich werde dann später noch mehr Details dazu sagen. Im 2. Jahrhundert, das ist also ein, kann man sagen, ein nachalttestamentliches Fest im Judentum. Aber dieses Fest dauert auch 7 Tage wie das Laubhüttenfest. Und es wurde genau nachkonstruiert nach dem Laubhüttenfest. Und zwar zündete man im zweiten Tempel auch diese riesigen Leuchter im Frauenvorhof nachts an. Das war einzigartig bei den Festen des Herrn, beim Laubhüttenfest. Die Feste im Tempel waren normalerweise tagsüber. Ausnahmsweise aber Laubhüttenfest war auch nachts Feier. Und da hat man diese riesigen Leuchter, die werde ich noch zeigen, im Bild später, angezündet. Es ist überhaupt so, dass ich manche Dinge mal so in den Vorträgen erwähne, haben wir es mal schon gehört, und später komme ich dann wieder darauf zurück und es wird vertieft und nachher nochmals und wird noch mehr vertieft und dann sitzt. Ja, es ist so wie bei den Hammerschlägen auf einen Nagel. Die wenigsten bringen einen Nagel mit einem Schlag rein. Das sind ganz ungewöhnliche Genies. Aber es ist ja so, in Prediger 12 werden die Worte Gottes verglichen mit eingeschlagenen Nägeln. Und eben Bibelverse auswendig lernen und so, gerade auf einmal, es gibt Genies, die können das, aber die meisten können das nicht. Aber man muss einfach mehrmals schlagen und dann sitzt es. Ja, in diesem Sinn kommen wir also immer wieder auf Dinge so zurück und dann sitzt es mit der Zeit. Das Laubhüttenfest wurde also als Vorbild genommen für das Tempelweihfest und da besteht darum eine enge Verbindung und auch das Chanukka-Fest war nachts. Und das wird sehr wichtig sein, wie wir noch sehen werden. Darum gehört das zusammen, Teil 5. Kapitel 7 bis 10 um Laubhütten 31 und Chanukka 31 herum gruppiert. Und dann kommt der größte Teil, selbstständige Teil. Sechstens, die Kapitel 11 bis 21. Das ist dann das Leiden und auch die Auferstehung des Herrn Jesus ausführlich beschrieben. Und das ist alles gruppiert um Passa 32 herum. Und dann kommt noch das Schlusswort, das wir auch gestern schon betrachtet haben, nämlich Kapitel 21, 24 bis 25. So gibt es 7 Teile. Ich zeige ganz kurz in Teil 2, Passa 29. Das Passa wird erwähnt in Kapitel 2, Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und dann kommt die Tempelreinigung, die erste Tempelreinigung am Anfang seines öffentlichen Dienstes, eben im Jahr 29. Und schauen wir noch weiter die Bemerkung in Vers 23, auch Kapitel 2. Als er aber in Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und wie komme ich eigentlich auf 29? Ganz einfach, Lukas 3, Vers 1, da wird beschrieben, wie Johannes der Täufer seinen Dienst begann und gleich darauf der Herr Jesus seinen öffentlichen Dienst. Und da wird genau datiert in Lukas 3, Vers 1, aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und so weiter. Da werden 7 Personen aus der Geschichte erwähnt, um genau diesen Zeitpunkt in der Geschichte zu datieren. Ich habe jetzt nur 2 erwähnt, Tiberius und Pontius Pilatus. Und von Tiberius heißt es das 15. Jahr seiner Regierung. Jetzt kann man in irgendeinem Lexikon nachschauen. Und wenn man will, auch auf Wikipedia. Und dann sieht man, aha, Kaiser Augustus starb im Jahr 14 nach Christus. Und dann kam Tiberius auf den Thron. Und das 15. Jahr ist demnach 14 plus 15, 29. So kann man das ganz genau datieren. Und das Johannesevangelium erwähnt, also gerade da, ganz am Anfang des Dienstes des Herrn Jesus, das Passafest und somit ist das Passa 29. Der Jesus hat einen Dienst vollbracht von 3 Jahren in der Öffentlichkeit. In Lukas 13, Vers 6 bis 9, da spricht der Herr Jesus über die 3 Jahre seines öffentlichen Dienstes, indem er im Gleichnis sagt, dass da einer vorbeikam am Feigenbaum und Frucht gesucht hat. Und dieses 3 Jahre Frucht suchen, das ist diese Zeit, wo der Herr Jesus in ganz Israel herumgereist ist, gepredigt hat und Frucht gesucht hat an der Nation Israel, dem Feigenbaum. Da werden also diese 3 Jahre klar erwähnt und darum haben wir hier die Chronologie von 29 bis 32. Es überrascht vielleicht jetzt beim nächsten Punkt oder nächsten Teil. Drittens Laubhütten 30, Kapitel 5. Wo steht das mit dem Laubhüttenfest? Wir schlagen auf Kapitel 5, Vers 1. Danach war das Fest der Juden. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Nun, je nach Bibelausgabe kann es sein, dass bei euch steht, danach war ein Fest der Juden. Nicht wahr? Aber es ist so, der Mehrheitstext, das ist die Mehrheit der griechischen Handschriften, die überwältigende Mehrheit der griechischen Handschriften. Wir haben vom Neuen Testament heute ungefähr 5760 Manuskripte. Und die große Mehrheit, das sind 90%, die bilden eine unglaubliche Einheit. Und das nennt man den Mehrheitstext. Und dann gibt es eben noch weitere 10%, das ist dann der Minderheitstext. Und heute wird ja diskutiert, was ist jetzt der richtige Text? Der Minderheitstext von Esther Alland oder der Mehrheitstext? Und im 19. Jahrhundert haben Gelehrte gesagt, ja, der Mehrheitstext, das ist, wenn man zum Beispiel 1000 Handschriften hat, das ist nicht ein tausendfaches Zeugnis, sondern es ist tausendmal das Gleiche. Ich war, wenn man irgendeinen Text hat, handgeschrieben, und dann geht man zum Kopierer und lässt da 1000 Kopien heraus. Da kann man natürlich nicht sagen, dieser Text ist tausendfach belegt, ja? Das ist tausendmal das Gleiche. Und so hat man also den abgewertet, diesen Mehrheitstext, und hat gesagt, das ist einfach tausendmal das Gleiche, aber das sind nicht wirklich tausend Zeugen. Ja, aber das Blatt hat sich gewendet in der Zwischenzeit. Damals haben Gelehrte gesagt, wisst ihr, es war so. So ungefähr im 4. Jahrhundert hat die Kirche die Bibel revidiert. Und die hat festgelegt, das ist der Text und von jetzt an darf man nur noch genau diesen Text kopieren und alles andere nicht mehr. Und das habe dann in der weiteren Zeit den Mehrheitstext gegeben. Eben diesen festgelegten Text von der Kirche. Und das hat damals viele Gelehrte beeindruckt. Aha, das ist eine Rezension. Ein Text, der so jetzt festgelegt wurde, künstlich. Aber jetzt können wir nach langer Zeit zurückgelehnt darauf zurückschauen und müssen sagen, es hat nie in der Kirchengeschichte eine solche Rezension gegeben. Und da werdet ihr kaum einen Gelehrten finden in der Welt heute, der das noch behaupten würde. Das ist Schnee von gestern. So, und jetzt dreht sich der Spieß. Warum haben diese Handschriften eine solche starke Übereinstimmung, obwohl es keine Revision gegeben hat? Ja, ein Bekannter von mir, ich sage jetzt nicht seinen Namen, ist auch nicht nötig, der ist ein Spezialist für neutestamentliche Handschriften, und wenn ich ihn frage, ja, wie erklärst du das, dass diese Einheit entstanden ist? Ja, wir erklären das heute mit der Entwicklungstheorie, dass es sich quasi durch einen Prozess immer mehr eine Anpassung gegeben habe. Zwar nicht eine Revision, aber mit der Zeit habe man sich quasi immer mehr angepasst. Aber wer etwas von Mathematik versteht, es braucht nur ganz wenig, weiß, das ist ja unmöglich. Nicht wahr? Ein Text kann nicht mit der Zeit so in einem Prozess immer mehr sich angleichen. Sondern wenn man einen Brief nimmt und 1000 Leute schreiben den ab und wieder Leute von diesen Leuten, ja, dann ist das Normale, der Text geht auseinander. Es gibt nie einen Annäherungsprozess, sondern es geht immer auseinander. Das ist eine klare Sache in der Statistik. Und jetzt muss man sagen, ja, warum ist dann dieser Text so einheitlich? Weil er zurückgeht auf den ursprünglichen Text. Und noch etwas, der Minderheitstext kommt mit den Handschriften, die wir heute haben, ganz speziell belegt aus Ägypten. Aber nach Ägypten haben die Apostel und Propheten des Neuen Testaments nie ein Original geschickt. Nicht wahr? Es gibt auch keinen Brief von Paulus nach Alexandria, zum Beispiel. Aber nach Korinth, nach Rom, nach Thessalonich. Ja, also Originale kamen nach Italien, Griechenland, heutige Türkei, Epheserbrief, Kolosserbrief zum Beispiel. Und dort hatte man die Originale für einige Zeit. Wir können rechnen, dass vielleicht 200-300 Jahre waren die Originale noch da. Oder sogar 400 Jahre. Und dann wurden die so häufig benutzt, dass die halt mit der Zeit kaputt gegangen sind. Bibeln, die viel benutzt werden, weil sie ganz wertvoll waren, die sind schnell kaputt gegangen. Aber Bibeln, die schon in alter Zeit als schlecht empfunden wurden, weil sie ungenau abgeschrieben sind, die haben sich gut erhalten. Ja. Und das sind diese alten Handschriften aus Ägypten, die eben die eben von Anfang an auch einen Text aufweisen, der fließend ist, der nicht fix ist. Warum? Weil die in Alexandria oder in Kairo oder wo auch immer, die konnten nicht nach einem Original den Text nachkontrollieren. Aber in Griechenland konnte man nach Korinth gehen, zur Gemeinde und sagen, können wir nochmals vergleichen mit dem den Korintherbriefen? Ja, da. In Thessalonich, in Rom, den Römerbrief. Und darum kommt der Mehrheitstext aus diesen Gebieten, wo Originale hingekommen sind. Und diese Vorlagen, die haben diese Fixierung gebracht. Da braucht ihr es keine Rezension, ja? Sondern die Originale haben diese Fixierung ermöglicht. Und jetzt der langen Rede kurzer Sinn. Im Mehrheitstext steht hier, es war das Fest der Juden. Und das ist das Laubhüttenfest. Warum? Weil im Alten Testament das siebte Fest der sieben Feste des Herrn wird genannt Ha-Chag, das Fest. 3. Mose 23. Da haben wir alle sieben Feste. Von Passa bis Laubhütten. Und jetzt heißt es im Vers 34, am 15. Tag des siebenten Monats, das war bei uns September, Oktober, ist das Fest der Laubhütten. Sieben Tage dem Herrn. Und dann sehen wir in Vers 39, doch am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr das Fest dem Herrn feiern. Sieben Tage. Das Fest. Ha-Chag. Das ist der Ausdruck für das Laubhüttenfest. Nicht nur hier, auch anderswo im Alten Testament. Und darum wissen wir, wenn Johannes schreibt, danach war das Fest der Juden, das ist das Laubhüttenfest. Und zwar ist es eben das Laubhüttenfest des Jahres 30. Warum nicht 29? Wir werden später sehen, wenn wir zu Kapitel 5 kommen, da wird der Herr Jesus gesucht von führenden Leuten, um ihn zu töten. Aber im Laubhüttenfest 29, da hatte man den Herrn Jesus noch nicht versucht umzubringen. Das erste Mal, wo man versucht hat, ihn umzubringen, das war um die Zeit von Passa 30 herum. Und ich gebe das kurz an, das ist also ein bisschen technisch und strohend, aber es ist einfach wichtig, dass man nicht einfach etwas behauptet, was dann einfach nicht standhält. Sieht man das in Lukas 6, Vers 1. Es ist mühsame Arbeit, aber nachher werden wir die Früchte davon genießen. Lukas 6, Vers 1. Es geschah aber am zweitersten Sabbat, dass er durch die Kornfelder ging und seine Jünger pflückten die Ähren ab und aßen sie. Ein sehr seltsamer Ausdruck, der zweiterste Sabbat. So steht das auch im Mehrheitstext. Wenn in Ihrer Bibel das ein bisschen anders steht, dann können Sie es nachkorrigieren. Es geschah aber am zweitersten Sabbat. Nun, die Elberfelder CSV, Hückeswagen, hat hier eine gute Fußnote. Und da wird erklärt, bei zweiterster Sabbat, der zweite Sabbat nach dem Passafest und der erste nach der Darbringung der Erstlingsgabe. Also dieser Ausdruck zweiterster Sabbat ist ein eindeutiger Ausdruck im Judentum. Es ist so, während der Passawoche musste man das Erstlingsfest feiern, und zwar immer am Tag nach dem Sabbat, also am Sonntag. In der Woche der Kreuzigung fiel das dann zusammen mit der Auferstehung, am Tag nach dem Sabbat. Da hat man das Erstlingsfest gefeiert, der Gerste, und der Herr Jesus ist ja auf den Toten auferstanden, der Erstling der Entschlafenen 1. Korinther 15. Und von da an musste man 7 Sabbate zählen, beziehungsweise 7 Wochen zählen. Und der 50. Tag war dann das nächste Fest, das Pfingstfest, das Fest der Wochen. Und da zählt man also die Sabbate, ja? Und der zweiterste Sabbat, das ist also, wie hier erklärt wird, der zweite Sabbat nach dem Passafest und der erste nach der Darbringung und der Erstlingsgabe, wo man eben diese 7 Wochen zählen musste. Und damit ist klar, hier sind wir beim Passa 29. Und gleich nachher kommt diese Geschichte in Lukas 6,6. Der Jesus ist am Sabbat in der Synagoge und er heilt einen Mann mit einer verdorrten Hand. Und dann werden die Führer so wütend, dass es in Vers 11 heißt, sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Wir haben jetzt beschlossen, was machen wir mit ihm? Und in Markus 3, Vers 6, das ist die Parallelstelle, dort steht, sie haben beschlossen, ihn umzubringen. Also erst ab Passa 29 wird beschlossen, dass der Herr Jesus getötet wird. Also nicht schon am Laubhütten 29. Und in Johannes 5, da ist schon ganz klar, sie haben den Plan, ihn umzubringen. Und das macht klar, dass dieses Laubhüttenfest das darauffolgende Laubhüttenfest ist, nämlich vom Jahr 30. Und dann möchte ich noch kurz zeigen, in Kapitel 6, dort ist alles gruppiert um das Passafest 31. Johannes 6, Vers 4, es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Und dann kommt die Brotvermehrung und dann diese wunderbare Predigt des Herrn Jesus in Kapernaum. Ich bin das Brot des Lebens. Das wird ein Teil für sich. Und dann kommt siebtens, Kapitel 7, das ist der Teil 5, und zwar Laubhütten 31. Schlagen wir auf, Johannes 7, da ist alles um dieses Laubhüttenfest herum gruppiert. Johannes 7, Vers 2, es war aber das Fest der Juden, das Laubhüttenfest nahe. Und dann kommen wir noch zum nächsten Teil, Kapitel 11. Und zwar geht es da um das Passa im Jahr 32. Da geht es ja in Kapitel 11 zuerst um die Auferstehung von Lazarus. Und das ist alles eben gruppiert um dieses letzte Passa herum. Ja, danke. Vers 55 in Kapitel 11. Es war aber das Passa der Juden nahe und viele gingen vor dem Passa aus dem Land hinauf nach Jerusalem, um sich zu reinigen. Und das führt uns dann eben durch all die Kapitel hindurch, 11 bis zur Kreuzigung des Herrn Jesus und dann seine Auferstehung, also bis Kapitel 21. Und dann das Schlusswort. Also, alles ist schön gruppiert um diese biblischen Feste herum während diesen 3 Jahren des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht noch wichtig, darauf hinzuweisen, es gibt 2 der 4 Evangelien, die ihre Berichte ganz streng nach der zeitlichen Reihenfolge bringen. Das ist Markus und Johannes. Matthäus und Lukas, natürlich, die Hauptlinie ist auch genau nach der zeitlichen Ordnung, aber dort sind oft verschiedene Ereignisse zusammen gruppiert, nach dem Thema geordnet und nicht nach der strengen zeitlichen Abfolge. Also zwei gruppieren immer wieder nach Themen, aber Markus und Johannes gruppieren ganz stark nach der strikten zeitlichen Abfolge der Dinge. Und darum ist es interessant, dass eben das Johannesevangelium ganz strikt so aufgebaut ist, nach einem chronologischen Plan im Zusammenhang mit den biblischen Festen. Und das wird uns dann eben bei der Entdeckung von Schätzen im Johannesevangelium sehr, sehr behilflich sein. Aber wenn wir schon bei der Zahl 7 sind, wir finden im Johannesevangelium auch 7 Gespräche mit Frauen. Diese Zahl 7 wird uns ständig jetzt begleiten. Das ist ein weiteres Beispiel dieser Zahl 7, die im ganzen Aufbau des Evangeliums eine besondere Bedeutung hat. 7 Gespräche mit Frauen. Erstens mit Maria, der Mutter Jesu, bei der Hochzeit von Kana. Dann mit der samaritanischen Frau, Kapitel 4, mit der Ehebrecherin in Johannes 8, dann das Gespräch mit Martha, der Schwester von Maria und Lazarus in Johannes 11, dann auch das Gespräch mit Maria, auch in Johannes 11, also Maria, die Schwester von Martha, und dann am Kreuz mit Maria, der Mutter Jesu, Johannes 19. Und schließlich nach der Auferstehung mit Maria Magdalena in Johannes 20. Und was uns vielleicht da auffällt ist, das sind alles Gespräche, die finden wir nur im Johannesevangelium. Nirgendwo anders. Und Gespräche mit Frauen, das hat schon eine besondere Bedeutung, gerade im Johannesevangelium. Warum? Ja, der Herr Jesus wird vorgestellt im ersten Vers als das Wort. Und warum heißt er das Wort? Ja, über das Wort teilen wir uns ja mit. Nicht wahr? Wenn wir miteinander nicht sprechen könnten, dann kann man einige Dinge ableiten aus der Kleidung, aus der Bewegung und so weiter. Das sind ja auch Dinge, womit wir kommunizieren. Ja, alles, was wir machen und wie wir uns verhalten und wie wir uns eben kleiden, das hat eine Botschaft. Aber wenn man jetzt jemanden wirklich kennenlernen will, das ist zu wenig, ja? Dann müssen wir mit ihm sprechen. Über das Wort offenbaren wir selbst das Innerste, wenn wir wollen. Ja? Aber das ist die Möglichkeit, um sich mitzuteilen. Und der Herr Jesus wird eben vorgestellt in Johannes 1,1, das Wort. Das heißt, er ist gekommen in diese Welt, um zu erklären, durch das gesprochene Wort Gottes, wer Gott ist. Und jetzt haben wir hier 7 Dialoge, verteilt über das ganze Johannesevangelium, wo das Wort Gottes kommt in diese Welt und ganz persönlich zu Frauen spricht. Ich glaube, wir werden sehen, der Jesus spricht auch mit Männern. Wir werden die Rede, das Gespräch mit Nikodemus genau anschauen zum Beispiel und so weiter. Aber eben diese Gespräche mit Frauen, die man nur im Johannesevangelium findet, die haben etwas Besonderes zu bedeuten. Und es ist nämlich so, Frauen sind eben mehr auf Beziehung angelegt. So hat Gott sie erschaffen. Der Mann wurde aus Erde erschaffen und es ist interessant, dass Männer oft mehr quasi sachbezogen sind in ihrer Art. Das hat schon auch seine Vorteile. Aber Es hat schon einen Grund, warum Gott nachher sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Sachbezogen allein, das geht nicht. Das hilft, um Dinge eben nüchtern anzugehen, aber die Frau wurde geschaffen, um eine Beziehung zu haben. Und darum ist die Frau eben viel mehr beziehungsorientiert als der Mann in ihrem Wesen. Ich weiß noch, ich war ein kleiner Junge, also so 13 Jahre alt. Und ich habe Klavierunterricht genommen bei einer Pianistin, die war Jahre vorher gerade dran, für Schweizer sehr ungewöhnlich, einen Weltdurchbruch zu machen, um als Pianistin weltbekannt zu werden. Und dann bekam sie Gicht. War 10 Jahre im Bett und wirklich, die hat solche Hände gehabt. Und nach 10 Jahren war eine Frau, die hat einen unglaublichen Willen gehabt. Also, sie war nicht verheiratet, ein Fräulein, wie man damals sagte, aber man hat mir von Anfang an erklärt, sag ihr Frau Biedermann. Ja, und die hat also einen unglaublichen Willen gehabt und nach 10 Jahren hat sie wieder begonnen, an der Hochschule zu unterrichten. Die linke Hand war weniger schlimm als die rechte und darum konnte sie noch das Klavierkonzert von Ravel für die linke Hand und Orchester spielen. Das hat er damals komponiert für einen Pianisten, dessen Hand im Weltkrieg durchschossen wurde, die rechte. Und das war so schrecklich für den, alles kaputt. Hat eben noch ein Klavierkonzert, da muss man mit viel Pedal und viel springen und so. Das hat sie noch gekonnt. Ja, und worauf ich hinaus will, ist das. Ich habe ihr dann gefragt, warum sind eigentlich die Komponisten meistens Männer oder ständig Männer? Bach, Händel, Vivaldi, Beethoven, Mozart. Wo sind die Frauen? Natürlich hat es die auch gegeben, aber die absolute Mehrheit sind Männer. Und da hat sie mir gesagt, wer du groß bist, wirst du das noch besser verstehen. Also wenn du mal groß bist, wirst du das besser verstehen. Aber es ist eben so, dass der Mann ist schöpferisch veranlagt und die Frau eher nachschöpferisch. Das heißt, sie kann sich in ein Werk, das besteht, sich hineinfühlen. Und darum gibt es so viele, auch in der Vergangenheit, Musikerinnen, die eben, das hängt mit der Beziehungsorientiertheit zusammen, sich hineinfühlen können in die Gedanken eines anderen. Ja, so habe ich ein bisschen begonnen zu verstehen, was Frauen sind. Ja, und beziehungsorientiert und darum ist für die Frauen auch das Sprechen so wichtig. Nicht für alle. Ich weiß, es ist eine Akzentuierung, aber es ist oft so. Und es gibt oft Frauen, die klagen, mein Mann will nicht sprechen. Und er will die Probleme nicht besprechen. Der zieht sich zurück, ja? Und ich möchte mit ihm sprechen. Ja, Gott hat die Frau so erschaffen, in Ergänzung zum Mann. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt das Wort Gottes in diese Welt und spricht mit Frauen. Das hat im Zusammenhang mit im Anfang war das Wort eine ganz besondere Bedeutung und mehr davon nach der Pause.